Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Der Beginn in die Saison 2022 rückt immer näher und schon am nächsten Wochenende geht es los mit dem Diriyah E-Prix. Wir blicken auf den Jahresauftakt in Saudi-Arabien, wägen die Favoriten ab, bekommen vom amtierenden Meister Nyck de Vries die Herausforderungen durch Nachtrennen erklärt und werfen einen Blick ins neue Porsche Taycan Safety Car. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Endlich geht es wieder los, meine Damen und Herren. Oh, die Vorfreude ist ins Unermessliche gestiegen in den letzten Wochen. Und nachdem wir erfolgreich die Vorsaison-Testfahrten begleitet haben, die in Spanien stattfanden, geht's jetzt zum Saisonauftakt 2022 nach Diriyah, nach Saudi-Arabien. Und mit mir dabei, um einen Blick auf das erste Rennen des neuen Jahres zu werfen, ist selbstverständlich Tobi Wirz aus der eFormel.de-Redaktion. Schönen guten Tag.
Hallo zusammen.
Du merkst, ich bin ganz freudig und voller Vorfreude, weil ich es kaum glauben kann, dass diese elendig lange Winter-Sommer-Herbstpause, wie viele Jahreszeiten hat diese Pause eigentlich abgedeckt? Vorbei ist. Wird Zeit, dass wieder losgeht.
Auf jeden Fall, ja. Die Saison ist ja schon im August zu Ende gegangen, also tatsächlich noch mitten im Sommer. Das heißt, wir hatten noch einen Teil vom Sommerrennen frei, wir hatten ein Herbstrennen frei und ja, gefühlt auch mindestens die Hälfte des Winters. Von daher, auch für mich kann es sofort wieder losgehen.
Natürlich ist in Saudi-Arabien kein Winter, ne? Das ist ja der große Vorteil an Ort der Wüste, dass man da auch am 28. und 29. Januar in eine neue Saison starten kann. Diriyah ist inzwischen so ein bisschen Tradition geworden zum Saisonstart, ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Formel 1 sollte ihre Saison eigentlich immer in Australien beginnen oder beenden wahlweise. Und inzwischen ist Diriyah so ein fester Standfuß im Formel E-Kalender geworden, wo die Saison immer beginnt, nicht wahr?
Ja, das ist jetzt auch in der vierten und abschließenden Saison der Gen 2-Ära der Fall. Wir hatten ja schon ab Saison 5 den Diriyah E-Prix als Saisonbeginn. Und ja, wie du sagst, mittlerweile hat es sich etabliert, obwohl man da auch sicherlich nach wie vor geteilter Meinung über Sportveranstaltungen in Saudi-Arabien sein kann.
Allerdings, da können wir nachher auch nochmal einen Blick drauf werfen, denn natürlich ist Saudi-Arabien jetzt politisch betrachtet nicht unbedingt das ruhigste Land, das momentan auf dieser Erde existiert. Erstmal blicken wir aber, glaube ich, auf die Nachrichten, denn das ist auch schon Tradition bei unserem E-Pod. Zum Start schmeißen wir einmal das Auto an, das hier einmal durch dein Ohr durchfährt und dann hören wir, was nachrichtenmäßig in der Woche vor dem Diriyah E-Prix passiert ist.
Mit Indien. Der indische Bundesstaat Telangana hat eine Absichtserklärung unterzeichnet, schon in Saison 9 einen E-Prix in Hyderabad auszutragen.
Mit Porsche. Der Taycan Turbo S ist ab sofort das neue Safety Car der Formel E.
Mit Jaguar. Sam Bird erhält einen neuen Langzeitvertrag bei der britischen Raubkatze.
Und mit Stempeln. Ein britischer Künstler hat sich mit seiner besonderen Technik an einem Porträt von Maximilian Günther versucht. Es ist Vorschauzeit. Alle neuen Formel-E-Fans besonders gut hingehört und die alten sowieso. 2,495 Kilometer ist der Kurs in Diriyah lang, auf dem eben besagter Saisonauftakt stattfinden wird. 21 technisch wirklich höchst anspruchsvolle Kurven. Wirf mal für uns einen Blick, Tobi, auf das, was uns da in Saudi-Arabien erwartet. Was macht Diriyah denn so besonders?
Auf jeden Fall macht die Strecke besonders, dass es anspruchsvolle Kurven gibt, und zwar in einem sogenannten Bobbahnabschnitt, ja, insbesondere zwischen Kurven 8 und 12, da geht's nach links, dann nach rechts, dann wieder nach links, dann wieder nach rechts. Ja, das ist immer sehr, sehr spektakulär, weil es dabei auch ein Stück bergab gibt. Ja, ansonsten, neben dieser Kurvenkombination ist auch das Thema Energiemanagement und insbesondere Rekuperation, also Energierückgewinnung, ein besonderes Thema in Diriyah, dem doch eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit
zuteil wird?
Zuteil wird, ja, so kann man es ausdrücken.
Ich habe das gerade so ein bisschen flapsig gesagt, ja, wir fahren den Saisonstart in der Wüste. Aber das ist ja in Diriyah in der Vergangenheit ein großes Learning gewesen. Dieser Faktor Wüste ist tatsächlich einer. Denn wenn es ein bisschen windet, Tobi, dann ist es für den Sand nicht weit, auf die Strecke zu kommen.
Auf jeden Fall. Und ich denke, das wird man auch insbesondere im ersten freien Training wieder sehen. Das kommen wir nachher noch zu, ja, dieses Mal ausnahmsweise am Donnerstag stattfindet. Die ersten Autos, die auf die Strecke rausfahren, die werden so viel Sand von der Strecke runterfahren müssen, dass es den hinterherfahrenden Fahrzeugen schon fast unmöglich ist, was zu sehen. Das erinnert in Teilen an den Saisonauftakt der Extreme-E-Saison letztes Jahr.
Ja, auch in Saudi-Arabien. Ja.
Auch in Saudi-Arabien, genau, wo man wegen dem wegen der Staubentwicklung relativ wenig gesehen hat. Ähnlich wird es auch wieder in Diriyah sein. Und wir gehen davon aus, dass insbesondere im Laufe des Wochenendes die Strecke immer sauberer und damit immer schneller wird und dass die Rundenzeiten, die dann nachher in der Qualifikation gefahren werden, nicht im Ansatz mit denen zu vergleichen sein werden, wie sie insbesondere am Anfang des freien Trainings der Fall sind.
Ja, ich meine, ich würde schon sagen, es wird nicht so wie bei der Extreme E. Der große Unterschied ist ja, dass wenn der Staub irgendwann von der Strecke geschafft ist bei der Formel E, darunter nicht noch mehr Sand kommt, sondern da ist dann irgendwann Asphalt.
Das ist richtig, ja.
Unvergessen ist ja auch, ich glaube, das war im allerersten Jahr, dass der Diriyah E-Prix ausgetragen wurde, 2018. Da kamen die VeranstalterInnen auf die Idee, den Sand mit Laubgebläsen von der Strecke zu pusten. Und dabei haben sie den Asphalt so richtig Sand gestrahlt quasi. Und das war dann noch viel glatter als mit Sand obendrauf. Also das war wie auf Eis zu fahren, haben die Fahrer danach berichtet. Das muss keine schöne Angelegenheit gewesen sein. Wie sieht's denn in Sachen Überholmöglichkeiten aus? Wir wissen ja in der Formel E viele Straßenkurse, oft eng. Diriyah, würde ich sagen, ist nicht ein typischer Straßenkurs. Kann man dadurch also auch besser überholen?
Zum Teil, also wir haben ja eben schon mal über den Bobbahn-Abschnitt gesprochen. In dem Abschnitt ist Überholen definitiv nicht möglich. Ja, es sei denn, ein Fahrer macht einen riesengroßen Fehler oder verwechselt die Pedale oder irgendwie sowas. aber faktisch ist es so, da in dem Bereich kann man nicht überholen. Es gibt allerdings eine relativ lange Gerade. Auf der Geraden wird auch gestartet. Da liegt aber nicht das Ziel. Am Ende dieser langen Geraden kommt eine 90-Grad-Rechtskurve und dann direkt wieder eine Linkskurve. Da kann man durchaus ganz gut überholen. Wie gesagt, auf der Geraden auch selber, je nachdem, wenn man den Attack-Mode verwendet. Wir haben ja, glaube ich, alle noch im Kopf die extrem spektakulären Bilder aus dem letzten Jahr, wo sich Edo Mortara gleich zwei Piloten, nämlich Mitch Evans und Pascal Wehrlein, auf dieser Geraden geschnappt hat. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Überholposition. Am Ende der Start oder am Ende der Zielgeraden, sage ich an der Stelle mal, eventuell auch noch, aber dann auch nur mit Absprüchen und auch nur, wenn derjenige, der überholt wird, damit auch einverstanden ist. Ansonsten, ich glaube, da kann Sam Bird ein genau. Lied von singen.
Schön geht
das
Gruß.
Nämlich auch schnell in die Hose.
Schönen Gruß an Sam Bird und Alex Lynn aus dem letzten Jahr. Ja. Die beiden haben es da am Ziel versucht. Ja, wir haben das schon öfter erklärt, aber soll auch nicht unerwähnt bleiben, ne? Dieser Offset zwischen Start und Ziel. 590 Meter sind das, an Unterschied zwischen der Startlinie und der Ziellinie, liegt ganz einfach daran, dass die Zeitmessungslinie immer zwischen Boxeneingang und Boxenausgang liegen muss. Aber auf dem kurzen Abschnitt, der da als Gerade irgendwie liegt, kann man kein ganzes Grid aufbauen, um ein Rennen zu starten. Deswegen findet der Start woanders statt, als das Ziel liegt. Wissenswert außerdem noch der Attack Mode in Kurve 19, also direkt die links nach der guten Überholmöglichkeit in Kurve 18, da weit raustragen lassen, ne? Ganz weit rechts fahren, an der Mauer entlang schrammen, ist nicht risikoarm, würde ich sagen, vor allem, weil das eben ein Teil der Strecke ist, der im Verlauf des Wochenendes relativ wenig befahren wird. Da liegt die Attack Zone, also in Kurve 19, und da werden erstmals die vollen 250 Kilowatt Leistung freigeschaltet. Das ist ja auch eine Änderung, Tobi, im Vergleich zum letzten Jahr.
Genau, man hat den Attack-Mode von 235 auf 250 Kilowatt erhöht, gleichzeitig aber auch die Leistung, die die Fahrzeuge im normalen Rennbetrieb haben, von 200 auf 220 kW. Und ja, da wird man an der Stelle sehen müssen, wie das abläuft. Es gab ja an der in dieser Kurve auch schon mal Probleme, wenn ein Fahrer den Attack-Mode aktivieren wollte, hat er etwas mehr verlangsamt als sonst. Ich glaube, Antonio Felix da Costa hat da mal eine unliebsame Berührung gehabt. Zwei Jahren müsste das gewesen sein, mit Buemi, genau. Das Risiko besteht ja auch in diesem Jahr.
Also man muss da sich tatsächlich als Fahrer taktisch auch verhalten, wenn man den Attack-Mode haben möchte. Und bevor man das Ding aktiviert, eine etwas größere Lücke vielleicht rausfahren, um dann eben durch die Attack-Zone zu fahren. Der Zeitverlust durch diese extra Route ist doch beachtlich. Also man kann da tatsächlich 1-2 Sekunden mal verlieren und damit im engen Formel-E-Feld auch mal 1-2 Positionen. Aber dann hat man halt 30 Kilowatt mehr. Und mit denen kann man dann voraussichtlich 2x4 Minuten angreifen. Sicher wissen wir das natürlich noch nicht, ne? Regelwerk steht ja immer nur, die Rennleitung entscheidet das kurzfristig. Meistens waren es dann 2x4 Minuten.
Ich hoffe, dass es auf jeden Fall mal wieder ein bisschen anders wird. Das hatten wir ja schon ganz oft das Thema, dass die Rennleitung zwar die Option hat, da verschiedene Regeln anzuwenden. Allerdings ist das nur selten der Fall gewesen. Ja, über eine lange Zeit, dann hat es sich in der vergangenen Saison ein bisschen geändert. Da wurde häufiger schon mal ein bisschen gewechselt. Und ja, wie es dieses Jahr ablaufen wird, denke ich, müssen wir an der Stelle einfach abwarten. Ich wage keine Prognose.
Der Diriyah E-Prix ist allerdings nicht nur besonders, weil es der Saisonstart ist, sondern auch, Tobi, aus einem ganz anderen Grund.
Ja, und zwar wird es wie im vergangenen Jahr wieder ein Nachtrennen sein, das in Diriyah stattfindet. Wie 2021 schon wurden rund um die Strecke 170 Flutlichtmasten errichtet, die mit LEDs ausgestattet sind und die Strecke beleuchten. Ja, alle Leute, die sich jetzt denken, oh, Stromverbrauch und so weiter, ja, LEDs sparen zwar Strom, aber es ist trotzdem Strom, der verbraucht wird. Die Veranstalter nutzen allerdings dafür keine fossilen Energieträger, sondern gewinnen die Energie aus hydrierten Pflanzenölen, die dann im Endeffekt verbrannt werden und damit werden Generatoren betrieben, die den Strom für die Beleuchtung der Strecke produzieren. Netter Nebeneffekt am Rand, dadurch, dass die LED-Beleuchtung über einen Computer angesteuert wird, kann man auch nette Lichteffekte generieren, so wie in der vergangenen Saison, als man quasi rund um die Strecke nacheinander die Lichter ein- und ausgeschaltet hat. Das, glaube ich, war eines der optischen Highlights des Rennens in Diriyah, zumindest vor dem Rennstart. Stellt sich natürlich die Frage, ob die Sicht tatsächlich ein Problem darstellen wird, weil man kennt das ja, Flutlicht ist zwar Licht, aber nicht unbedingt vergleichbar mit Tageslicht, Tobi.
Ja, du hast im Grunde genommen recht. Es ist kein Tageslicht und das ist natürlich anders als künstliches Licht. Aber wenn du mich nach der Sicht fragst, ich glaube, das wird 0,0% ein Problem werden, weil die Strecke genauso hell erleuchtet sein wird, wie als wenn da die Sonne raufballert. Wenn nicht sogar noch heller. Ne? Also ich meine, wir haben auch Tagessessions, das muss man dazu sagen. Wir sollten gleich mal auf den Zeitplan auch gucken eigentlich. Die Renntage beginnen schon vormittags und mittags und auch das Qualifying findet noch bei Tageslicht statt. Und dann zur Nacht verändert sich das eben, dass die Flutlichtmasten angehen. Aber zumindest aus Sichtperspektive, haha, Wortwitz, wird da relativ wenig an Herausforderungen auf die Fahrer warten. Das Gefühl, bei Nacht zu fahren, ist aber trotzdem anders. Und das hat auch Nyck de Vries bestätigt, als ich letzte Woche mit dem Niederländer gesprochen habe, in einer virtuellen Medienrunde mit einigen KollegInnen noch zusammen. Hört mal hin, was de Vries über das Gefühl des Fahrens bei Nacht gesagt hat.
In all honesty, the visibility is very good with the track that has been lighted up with all the all the lights and honestly there is not a huge difference than racing during the day, but it always brings, you know, during the night everything, the emotions are all a bit greater, everything looks a bit faster, everything looks a bit more, I say there's a bit more, I'm not sure spectacle, but everything just looks a bit more intimidating and there is just a bit more, I think, emotion. So I personally really like the idea of a night race, and I think it was a great success last year. So should be good.
Also das ist vielleicht so ein bisschen der Tunnelblick, den er da anspricht, ne? Das ist alles ein bisschen schneller, alles fliegt vorbei und die Sensation des Fahrens bei Nacht ist vielleicht doch ein bisschen eine andere, aber die Sicht wird dadurch nicht schlechter sein. So, und jetzt müssen wir aber mal über den Zeitplan reden. Das haben wir jetzt schon zweimal angeteasert, Tobi. Das Ganze wird natürlich nach hinten verschoben, wenn wir ein Rennen bei Nacht haben wollen. Üblicherweise starten alle Formel-E-Rennen ja gegen 16, 17 Uhr. Jetzt ist es gut für uns EuropäerInnen und überhaupt auch in anderen Ländern, dass sich das Ganze so ein bisschen verschiebt.
Genau, das Rennen findet nämlich um 18 Uhr statt. Das hat den Vorteil insbesondere beim Rennen am Freitag. Wir sind ja in Saudi-Arabien kurz dazu. Da ist das Wochenende halt schon wie in islamischen Ländern üblich nicht Samstag, Sonntag, sondern Freitag, Samstag. Mhm. Und deshalb haben wir tatsächlich den Saisonauftakt wie auch im letzten Jahr am Freitag. Rennstart ist da sowohl Freitag als auch Samstag kurz nach 18 Uhr mitteleuropäische Zeit. Besonders in dem Zusammenhang ist das erste freie Training, das findet nämlich auch schon am Donnerstag um 16 Uhr statt.
Oh ja, das ist wichtig für diejenigen unter uns Zweien, die Live-Ticker schreiben. Das heißt, ich muss am Donnerstag schon da sitzen und tickern. Und alle, die zuhören, müssen Ticker lesen.
So ungefähr, ja.
Und dann war's das aber am Trainingsdonnerstag. Dann geht's tatsächlich am Freitag los.
Genau, am Freitag ist dann um 11.30 Uhr das zweite freie Training. Die Qualifikation findet dann um 14 Uhr statt. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil wir ja zum ersten Mal das neue Qualifying-Format mit den Duellen sehen werden. Mhm. Und ja, wie schon angesprochen, kurz nach 18 Uhr ist dann der Rennstart.
Und der gleiche Zeitplan gilt auch für den Samstag. Training um 11.30 Uhr, Qualifying um 14 Uhr, Rennstart um 18 Uhr. ProSieben zeigt in diesem Jahr alle E-Prix der Formel E live. ProSieben Max zeigt zuvor dann das Qualifying. Wir sind selbstverständlich mit unserem Live-Ticker dabei. Also, long story short, ihr verpasst ganz und gar keine Sekunde. Die Trainings gibt's noch dazu im Stream bei uns auf der Webseite. Also wirklich jede Minute aus der Reha, da gibt es für euch LeserInnen von eFormel.de und HörerInnen vom ePod eine Möglichkeit, den Diria E-Prix zu verfolgen. Ich freue mich sehr auf die Übertragung bei ProSieben, möchte ich dazu sagen. Letztes Jahr lief bei Sat1 schon sehr gut und mit einem wirklich kompetenten Team, das sich auch vor dieser Saison nicht ändern wird. Eddie Mielke kommentiert gemeinsam mit Experte Daniel Abt. Andrea Kaiser führt als Moderatorin durch die Sendung. Matthias Killing ist dabei, genauso wie Lisa Hofmann. Und Konsorten, also das bewährte Team, begleitet auch die Formel E Saison 8. Aber eben bei ProSieben. ProSieben Sat1 erhofft sich damit natürlich größere Einschaltquoten. Das ist ja quasi eine Familie, eine Gruppe. Und jetzt zieht man die Formel E eben genauso wie alle anderen Run-Racing-Veranstaltungen auf den größeren Schwestersender hinüber, wo das Publikum auch tendenziell ein bisschen jünger ist. Also die zumindest Zahlen vor der Saison versprechen da einiges. Wir behalten die Quoten natürlich auch für euch im Blick, denn diese Fernsehfrage ist immer eine sehr interessante. Und jetzt müssen wir selbstverständlich nochmal sportlich werden. Alle Formalitäten sind geklärt, Tobi. Und jetzt kommen wir zur Favoritenfrage. Neues Jahr, neues Glück, alles auf Null. Alles, was im letzten Jahr passiert ist, können wir mal hinter uns lassen. Alle gesammelten Punkte, alle gesammelten Rennsiege, Podien, Patzer, alle fangen tatsächlich bei null Zählern an und alle haben jetzt vor dem Saisonstart die gleichen Aussichten auf die Meisterschaft. Das wird schon nach dem nächsten Wochenende nicht mehr so sein. Die Auto-Hardware, die hat sich zwischen den Saisons nicht verändert, da haben wir auch im E-Pod schon mal drüber gesprochen, aber die Software. Es sind also nicht exakt die gleichen Fahrzeuge, die wir 2021 beim Berlin-E-Prix noch erlebt haben. Was glaubst du denn, welchen Einfluss werden diese kleinen Entwicklungen haben auf die Performance zwischen den Jahren?
Das hängt zum einen natürlich davon ab, auf welchem Stand man am Ende der letzten Saison schon gewesen ist und zum anderen natürlich, wie viel und was da jetzt entwickelt wurde. Ich glaube, so pauschal lässt sich das schwierig beziffern. Theoretisch ist es so, dass an der Effizienz gearbeitet werden kann, ja, dass oder zum Beispiel Dinge wie die Launch Maps, wie dass das Fahrzeug dann die Energie beim Beschleunigen nutzt beispielsweise, aber auch was den Stromsparmodus angeht, den man aktiviert, wenn es eine Safety Car oder eine Full Course Yellow Phase gibt, auch da kann man theoretisch Änderungen dran vorgenommen haben, wenn man da Potenzial gesehen hat, sich zu verbessern. Aber das muss ich gleich vorwegnehmen. Wir werden jetzt nicht sehen, dass Nio allen anderen auf und davon fährt. Ja, also es wird keinen massiven Performance-Unterschied geben, sondern das Kräfteverhältnis wird tatsächlich größtenteils ähnlich sein, wie es am Ende der abgelaufenen Saison und insbesondere in Berlin der Fall war. Aber ein Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen muss in dem Zusammenhang, die Leistung der Fahrzeuge im Rennen steigt ja. Ja, ich hatte es eben schon angesprochen, statt mit 200 kW ist man mit 220 kW. Das stellt natürlich die Frage, ob die Effizienz des Antriebs damit noch wichtiger wird als in den ablaufenden Saisons.
Klar, also würde ich jetzt einfach mal rausposaunen. Klar, weil die verfügbare Energie steigt ja nicht. Ne? Also das kann man ja an zwei Fingern quasi schon abzählen. Ne? Die Energiemenge, die zur Verfügung steht, ist unverändert. Dafür dürfen und werden die Fahrer jetzt diese Energie aber mit mehr Leistung verwenden. Das ist fast so, als würden sie ein ganzes Rennen jetzt im Attack-Mode aus 2020 bestreiten. Damals war die Leistung doch bei 225 kW. Ne? Jetzt ist die im Attack-Mode und jetzt ist die Leistung im normalen Rennmodus bei 220. Damit kann man nur Herr werden, wenn man die Effizienz des Antriebspakets steigert. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, Tobi, aber für mich ist das glasklar. Es ist jetzt mehr Effizienz gefordert denn je.
Auf jeden Fall. Und ich fürchte, da wird auch das ein oder andere Team, das bislang schon Schwierigkeiten hatte, weil der Antriebsstrang vielleicht minimal ineffizienter ist als der Konkurrenz, auch weitere Probleme bekommen. Zusätzlich spielt natürlich auch das Thema eine Rolle, dass wir jetzt nicht mehr den Energieabzug haben werden im Falle einer Safety-Car-Phase. Safety-Car-Phasen gibt es in der Formel E ja relativ häufig, sondern stattdessen, dass dieses Nachspielzeitkonzept, wo dann die Rennzeit vielleicht noch verlängert wird. Mhm. Und auch das sorgt natürlich dafür, dass noch mehr die Effizienz gefragt ist.
Wobei man fairerweise auch sagen muss, wenn wir über Effizienzdefizite reden, dann reden wir darüber, dass ein Team nicht 98% der verfügbaren Energie in Vortrieb umsetzt, sondern nur 95% in Vortrieb umsetzt. Also
ich glaube sogar noch geringere Unterschiede
an der Stelle. Also das wäre schon ein Riesending. Ja.
Da reden wir über Nachkommastellen.
Die Formel-E-Autos, egal von welchem Team, sind hypereffizient, gerade im Vergleich zu Verbrennungsrennfahrzeugen, wo nur 50% in Vortrieb umgesetzt werden, im besten Fall. Das ist so etwa die Zahl, die man aus der Formel 1 hört. In der Formel E befinden wir uns wirklich bei über 98% Effizienz bei den meisten Teams. Die genauen Zahlen sind natürlich geheim und genau eine Ziffer drauf tun kann man auch nicht. Aber wie Tobi schon sagt, sind wirklich Nuancen. Aber es ist halt Motorsport. Und im Motorsport machen kleinste Nuancen den größten Unterschied manchmal aus. Wie sieht's denn jetzt mit den Favoriten aus? Ist das als amtierendes Meisterteam in der Fahrer- und Teamwertung immer noch Mercedes?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir jetzt vom Stand im letzten Jahr ausgehen, da hat Nyck de Vries ja insbesondere beim ersten Rennen in Diriyah allen Leuten gezeigt, wo der Hammer ist und womit zu rechnen ist. Er hat tatsächlich alle Sessions gewonnen und dann kam für Mercedes der tiefe Fall am Samstag, als tatsächlich Edo Mortara ja das Problem mit den Bremsen hatte und schwer verunglückte, worauf die Mercedes-Fahrzeuge vom Qualifying ausgeschlossen wurden. Nichtsdestotrotz, es bleibt nach wie vor ein gutes Antriebspaket, das Mercedes da hat und mit denen muss auf jeden Fall gerechnet werden, was den Kampf um den Sieg und natürlich auch um die Meisterschaft angeht.
Genauso übrigens aber auch die Venturi-Truppe um Di Grassi und Mortara. Das ist die gleiche Hardware, die haben die gleiche Software zur Verfügung. Die Operationsstruktur ist natürlich anders. Die haben einen anderen Teamchef mit Jerome D'Ambrosio, auch ein sehr erfahrener Ex-Formel-E-Pilot. Der weiß genau, wie die Formel-E funktioniert. Susie Wolf, die in den letzten Jahren Teamchefin war, ist jetzt Geschäftsführerin des Teams geworden. Da hat sich also auch in der Pause ein bisschen was umgestellt. Aber Venturi, die wissen wirklich, wie man in der Formel-E vorne mitfährt. Und haben mit Lucas Di Grassi einen ehemaligen Champion verpflichtet. Ich glaube, da muss man wenig erklären, dass Di Grassi ein absoluter Topfahrer für Venturi sein wird. Allerdings, und das ist ein Gedanke, der sich direkt daran anknüpft, stelle ich mir die Frage, wie der in der neuen Umgebung zurechtkommt. Weil nicht unbedingt das neue, eine neue Teamstruktur ist. Der hat in seiner Karriere schon oft genug die Teams gewechselt und auch die Serien gewechselt. Aber es ist in der Formel E zum ersten Mal eine Saison, in der er antritt, ohne einen von Audi bzw. von Abt Audi entwickelten Antrieb. Was glaubst du, Tobi, wie kommt der mit dem Mercedes-Motor zurecht in seinem ersten Rennen?
Oh, ich glaube nicht, dass der Mercedes-Motor das Problem ist oder dass die Ursache ist für die größten Anpassungen, die die Grassi erwarten, sondern ich denke tatsächlich, das ist die andere Teamstruktur. Hm. Alles neue Leute, er muss das Team erstmal kennenlernen. Vielleicht ist die Arbeitsweise auch ein bisschen unterschiedlich. Möglicherweise bringt die Grassi ja auch Input mit, wie bei Audi gearbeitet wurde und was Venturi an der Stelle verbessern könnte. Ja, das ist ja alles möglich und wie gesagt, ich glaube nicht, dass der große Unterschied die Fahrbarkeit oder die Leistungsentwicklung des Antriebs sein wird, sondern tatsächlich das Umfeld wird da die größte Umstellung für die Grassi sein.
Hinter dem Mercedes-Werksteam gibt es in diesem Jahr und auch beim Diriyah E-Prix schon aber so viele Jäger wie noch nie. Da sind so viele Mannschaften, Tobi. Da haben irgendwie alle Chancen. Wen würdest du denn vielleicht zu den besagten Jägern zählen, die in diesem Jahr Mercedes die Krone streitig machen wollen?
Auf jeden Fall an erster Stelle erstmal Jaguar. Die haben ein Top-Auto und haben auch ein richtig starkes Fahrerduo, die ja auch beide in der abgelaufenen Saison mit um den Titel gekämpft haben. DST Cheetah mit den beiden Ex-Champions sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Da wird vielleicht auch das ein oder andere bisschen Wut im Bauch über das eigentlich verkorkste Jahr 2021 mitschwingen. Und sonst auf der Rechnung habe ich noch Envision Racing, ja, jetzt ohne den Namen Virgin im Teamnamen, die ja jetzt als einziges Team mit Audi-Antrieben im Starterfeld stehen und da auch durchaus Hoffnungen haben, nach vorne zu kommen. Nick Cassidy fährt jetzt seine zweite Saison, der hat im Vergleich zur Vorsaison viel Erfahrung und Robin Freins sollte man sowieso immer auf der Rechnung haben.
Ja, und Audi, da sind wir wieder bei der Motorenthematik, im letzten Jahr ein Auto, das durchaus Rennen gewinnen konnte. Genauso wie der ehemals BMW getaufte, jetzt Andretti genannte Wagen von Jack Dennis und dem Rookie Oliver Askew aus den USA. Ich glaube auch, dass mit Andretti im Verlauf des Jahres zu rechnen sein wird. Würde allerdings sagen, weil die sich gewissermaßen komplett neu aufstellen, im Gegensatz zu Envision, dass sie noch ein bisschen brauchen werden. Allein aus technischer Perspektive allerdings betrachtet, würde ich auch sagen, Andretti gehört zu den Jägern. Und dann bleibt noch die große Frage von Porsche. Die haben wie immer große Ambitionen, ist ja auch ein großer Name. Wenn du ein Team als Porsche einsetzt, dann kommt sofort die Erwartung mit, die müssen um die Meisterschaft kämpfen. Das ist einfach so, da hast du gar keine andere Wahl. Und Porsche ist sich dieser Rolle durchaus bewusst, würde ich sagen. Und die schreiben auch immer, wenn es um Pressemitteilungen oder sowas geht, von Siegen und dem Weltmeisterschaftstitel. An den Ambitionen soll es also nicht scheitern, Tobi. Aber reicht das für Porsche in diesem Jahr? Was glaubst du?
Also, ich glaube nicht dran, dass es reichen wird. Es hat zwar in der vergangenen Saison ein paar Mal Licht gegeben, aber auch einige Male Schatten, muss man, glaube ich, so sagen. Klar, ohne den administrativen Fehler in Puebla hätte man da das Rennen gewonnen und den ersten Sieg feiern können. Aber hätte, wäre, wenn, zählt nichts. Ich gehe aber davon aus, dass sie in dieser Saison definitiv auch um Siege kämpfen werden. Aber ob es wirklich für die Meisterschaft reicht am Ende, bin ich mir an der Stelle nicht ganz so sicher.
Es wird in Sachen Sieg zumindest allerhöchste Eisenbahn. Also Pascal Wehrlein, André Lotterer, die beiden fahren seit Ewigkeiten mit in der Formel und warten immer noch auf den ersten großen Triumph. In Puebla 2021 hätte es fast geklappt, oder hat ja auch geklappt, bis das Auto dann disqualifiziert wurde wegen, was war das, Energie, wa? Oder Reifen?
Nein, Reifen.
Ach, jemine. Ja, also vielleicht klappt es ja in diesem Jahr bei Porsche. Und dann gibt's im Kampf um den Anschluss so ein kleines Quartett um Mahindra, Nissan, Dragon und Nio. Wer hat denn da die Nase vorn?
Das ist eine gute Frage. Mahindra hat ja in der abgelaufenen Saison ein Rennen gewonnen mit Alex Lynn, der allerdings diese Saison nicht mehr dabei ist. Stattdessen ist jetzt Oliver Rowland Neuzugang beim Team, der ja auch durchaus ein starker Fahrer ist, den man so Mahindra traue ich das ein oder andere gute Resultat zu. Nissan mit Sebastian Buemi, der in der abgelaufenen Saison Formtief hatte. Neuzugang Maximilian Günther, der ist auch immer für ein sehr gutes Ergebnis gut. Traue ich auch einiges zu. Dragon und Nio sehe ich allerdings persönlich nicht so weit, dass sie tatsächlich im Mittelfeld ankommen können. Ja, auch Antonio Giovinazzi, der ja jetzt neu bei Dragon mit dabei ist, und Dan Ticktum, der Neuzugang von Nio, die brauchen einfach noch ein bisschen, bis sie verstanden haben, wie die Formel E funktioniert, bis sie da auch tatsächlich angekommen sind in der Rennserie. Also ja, Mahindra und Nissan sehe ich mit Chancen darauf, den Anschluss zu schaffen. Dragon und Nio, denke ich, werden um die letzten Plätze kämpfen.
Wer ein bisschen mehr über das Kräfteverhältnis in der Formel E erfahren möchte, den oder die verweise ich jetzt mal einfach rüber in E-Pod Episode 229. Das ist unsere Analyse von den Vorsaison-Testfahrten damals in Valencia. Da war Tobi auch vor Ort und hat berichtet, was er da gesehen und erlebt hat. Und da haben wir über das Kräfteverhältnis in der Formel E für die Saison 2022 gesprochen. Also wer da mehr erfahren möchte, hört einfach am besten da mal rein. Und direkt im Anschluss, wenn ihr alles wisst über unsere Meinung zum Kräfteverhältnis, aber denkt, ich weiß es viel besser, dann zeigt's uns doch einfach. Wir haben auch in diesem Jahr nämlich ein Tippspiel am Start unter unseren LeserInnen, organisiert aus unserer Community. Vielen, vielen Dank an unseren treuen Leser Ricardo, der da immer die Ergebnisse einpflegt und die Gruppe hegt und, naja, pflegt. Und unsere Redaktion tippt natürlich auch mit um den Sieg. Wir können uns also ein bisschen betteln als Community und als Redaktion. Ihr könnt alle mitmachen und am besten meldet ihr euch noch vor dem Saisonstart an. Das Ganze läuft über kicktipp.de/formel-e und dann werden wir mal sehen, wer jetzt beim Diriyah E-Prix den besten Riecher hat. Und während sich jetzt alle hektisch einen Account machen bei kicktipp, blicken wir doch einfach mal durch
Tobis Teleskop.
Da wird's heute nämlich wieder interessant. Das ist unsere Serie über
die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Fast den Anschluss wieder verkackt, ey. Ich spreche das selber ein, den ganzen Bums. Langsam müsst ihr doch mal wissen, nach 700 Jahren, was ich da sage.
Ja. Naja. Okay, ich lege aber dann mal los, ja? Heute werfen wir mit dem Teleskop zur Abwechslung einmal einen Blick auf ein etwas anderes Themengebiet, nämlich Kunst. Der Stempelkünstler Seth Burchinski hat mit mehreren hundert Stempelabdrücken ein Porträt von Nissan-Edams-Pilot Maximilian Günther gestempelt. Hierzu verwendete er Stempel in Form des Nissan-Logos, des Nissan-Leaf-Schriftzugs und Günthers Startnummer 22. Das Video zu der in meinen Augen absolut coolen und gelungenen Aktion findet ihr auf unserem Twitter-Account unter @eformel.de zusammengeschrieben.
Oder in der aktuellen Kapitelmarke. Ich habe das gesehen, das Video, und das ist wirklich heißer Scheiß.
Also, auf jeden Fall.
Wenn jemand unter euch HörerInnen auch so eine Stempelbegabung hat, ich würde auch gern Porträt nehmen. Ist das eingebildet, Bilder von sich selbst zu Hause aufzuhängen? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich hätte auch gern sowas eigentlich. Das ist schon ein geiles Sammlerstück. So ein gestempeltes Porträt von dir selbst. Also, dann hast du es geschafft. Weißt du, wenn Engländer dich stempelt, dann hast du es geschafft.
So geil. Ja. Nee, ich habe auch mal einen Blick auf seinen Instagram-Account geworfen und der macht ja tatsächlich richtig krassen Scheiß da mit den Stempeln. Also ja, da sind Porträts dabei, da schlackert man mit den Ohren, sagt man doch so schön, oder?
Ja.
Also richtig gut.
Richtig gut. Schöner Anschluss eigentlich für unser Grid Dummies Formel E-Quiz, denn auch in der Vorschau-Episode auf den Diriyah E-Prix darf das natürlich nicht fehlen. Tobi und ich haben vor der Episode Fragen vorbereitet, stellen uns jetzt gegenseitig jeweils 3 Quizfragen und sammeln für jede Antwort im besten Fall Punkte. Ihr dürft mitraten und am Ende sind alle klüger. Letztes Mal habe ich angefangen, heute darfst du vortreten, Tobi. Deine erste Frage, Feuer frei.
Ja, Tobi, der Porsche Taycan Turbo S ist ja das neue Safety Car der Formel E. Du hast es bestimmt mitbekommen.
Ja.
Die Wahrscheinlichkeit, das Auto aber am kommenden Wochenende beim Diriyah E-Prix vor dem Feld fahren zu sehen, ist relativ hoch. Weißt du denn auch, wie oft insgesamt das Safety Car in den 5 bisherigen Diriyah-Rennen auf die Strecke geschickt wurde?
Oh, weia.
Kurzer Hinweis an der Stelle, mehrfach pro Rennen zählt auch mehrfach.
Okay, ja, das macht es natürlich ungemein schwerer, weil ich nur weiß, dass es in jedem Rennen ein Safety Car gab. Also Safety Car Quote von 100% in Diriyah, das weiß ich.
Das ist schon mal richtig.
Jetzt ist natürlich die Frage, also klar, es sind mindestens 5, so, weil es gab 5 Rennen und in jedem gab es ein Safety Car.
Oh.
So weit, so gut. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr im ersten Rennen 2 Safety Cars. Wären wir also nicht bei 5, sondern bei 6. Ich habe aber von den Jahren vorher echt keine Ahnung.
War das deine Antwort oder war das noch nicht deine Antwort?
Es war noch nicht meine Antwort, aber wird jetzt zu meiner Antwort, weil mir wirklich nichts mehr einfällt. 6 Safety Cars.
Also, im abgelaufenen Jahr hatten wir im Freitagsrennen 2 Safety Cars, im Samstagrennen 1 Safety Car. Du hast eingangs schon erwähnt, in jedem Rennen mindestens 1 Safety Car, das stimmte absolut. Mhm. Das war schon mal richtig erklärt. Beim ersten Rennen in der Saison 5 gab es 1 Safety Car, ist auch richtig. Bleibt noch Saison 6, da gab es 2 Rennen, erstmals als Doubleheader ausgetragen, im Freitagsrennen einmal Safety Car. Und im Samstagsrennen 2 Safety Cars, macht insgesamt 7.
Oh.
Leider, Tobi, ganz, ganz knapp vorbei.
Oh, das war das Rennen, wo doch der Günther sein Podium verloren hat, weil er unter Safety Car überholt hat oder so, ne?
Genau, richtig. Wo Sam Bird und Mitch Evans kollidiert sind in der langgezogenen Rechtskurve.
Damals noch nicht im gleichen Team.
Damals ja, war nicht im gleichen Team,
du hast
aber
recht.
Das hat das Safety Car auf die Strecke gebracht und das war tatsächlich das 2. Safety Car in diesem Rennen und damit sind wir insgesamt bei 7. Tut mir leid, Tobi, den Punkt kann ich dir nicht geben.
Mist. Na gut, aber vielleicht weißt du mehr Bescheid bei meiner ersten Frage und natürlich geht es da auch um die Diriyah. Es ist zeitlich allerdings ein bisschen näher dran. Es geht ums Rennen 2021, beziehungsweise die Rennen 2021. Da ging es ja auch schon am ersten Tag richtig heiß her im Qualifying. Damals noch mit dem Superpole-Format und im zweiten dann sowieso auch. Im Grunde genommen möchte ich von dir wissen, welche 3 Teams waren in beiden Diriyah-Rennen 2021 nicht in der Superpole?
Also ich kann mich erinnern, dass Neo und Dragon auf jeden Fall in der Superpole waren. Unter anderem deshalb, weil die Mercedes- und Venturi-Fahrzeuge ja nicht fahren durften im Qualifying am Samstag.
Ja.
Die waren aber freitags schon in der Superpole, also die würde ich dann auch ausschließen. Wollen sie schon mal 4, die ich ausschließen kann?
Mhm.
Ich glaube, mich erinnern zu können, dass sich da schon gezeigt hat, dass der Nissan-Antrieb nicht der stärkste ist und Nissan es daher nicht in die Superpole geschafft hat. aus den Statistikartikeln, die ich recherchiere, meine ich auch noch, mich erinnern zu können, dass BMW es nicht geschafft hat. Max Günther hat dafür nach Diriyah ziemlich oft nacheinander hintereinander in der Superpole antreten dürfen. So, bleibt das dritte Team. Also Nissan, BMW sind meine Antworten. Und ich glaube, das dritte war, was, Porsche? Nein, ich glaube, Wehrlein war auch in der Superpole. Mahindra.
Okay.
Nissan, BMW, Mahindra.
Das sind die drei. Vielleicht vorweg, es gibt zwei Mannschaften, die an beiden Tagen in der Superpole vertreten waren. Das waren Virgin und Jaguar. Die beiden waren also am Freitag und am Samstag in der Superpole. Richtig ist, dass BMW nicht dabei war. Richtig ist, dass Nissan nicht dabei war.
Jetzt sag nicht, dass es doch Porsche war. Aber ich meine, Lotterer wäre in der Superpole gewesen.
In der Superpole war im Freitagsrennen Pascal Wehrlein.
Okay.
Es war allerdings auch Alex Lynn in der Superpole am Freitag.
Oh nein!
Und das dritte Team wäre Tacheta gewesen. Ich kann dir nur einen halben Punkt dafür geben. Oder zwei Drittelpunkte, aber so kleinlich können wir hier nicht sein. Schade. Ich gebe dir einen halben, weil das ist es wert. Hut ab, dass du die zwei überhaupt dazu zusammenbekommen hast. Kriegst einen halben Punkt.
Okay, dankeschön. Dann gebe ich dir mal die Chance, den nächsten Punkt zu holen. Und zwar geht es in meiner Frage um Jaguar.
Aha.
Tom Dillmann und Norman Nato bilden nämlich in diesem Jahr das Test- und Ersatzfahrerduo bei der britischen Raubkatze.
Ja.
38 Formel-E-Starts bringen die beiden mit in diese Position. Wie viele Punkte konnten sie denn bei ihren 38 Formel-E-Starts sammeln? Ich sage direkt, ich gebe dir plus minus 10 Zähler.
Okay, das ist immerhin ein guter Puffer. Also, ich zeichne mal kurz meinen Gedankengang nach. Beide waren nie für so super Mannschaften am Start. Zumindest Norman Nato hat bis zu seinem letzten Rennen gebraucht, dass er 25 Punkte aufs Konto bringt. Vorher hat er auch Punkte gesammelt, aber ich glaube, der war nicht bei mehr als 30. Sagen wir mal, der hat 30 Punkte gesammelt in seiner Rookie-Saison. Tom Dillmann ist irgendwann mal, ich glaube, auch für Venturi auf den vierten Platz gefahren. Sind 12 Punkte wert gewesen, dann sind wir bei 42. Dillmann ist natürlich aber auch für NIO angetreten. Hat da vielleicht mal einen Punkt gesammelt oder drei. Bei Venturi ist er auch noch anderswo gefahren. Also wir stehen in meiner Rechnung bei 42. Ich tippe mal, vielleicht gibt's noch hier und da mal einen achten Platz mehr. Ich setze noch mal ein paar drauf und sag, 48 Punkte haben die beiden gesammelt.
Ach, Tobi.
Was ist?
Norman Nato hatte in Berlin 2021 welche Resultate?
Für einen Sieg 25. Ach, und dann war er noch auf dem Podium. Oder am anderen Tag, kann das sein? Ja, dann bin ich ja sowieso weit weg. Okay, gut, keine Chance.
Ja, tatsächlich ist es so. Norman Nato hat alleine in Berlin mehr Punkte geholt als in der ganzen vorangegangenen Saison. Und er kam am Saisonende auf 54.
Auweia, okay.
Ja, und dann Tom Dillmann hat zusätzlich auch noch 24 Punkte geholt. Absolut richtig. Er hat einmal Position 4 belegt in New York für Venturi. Die Saison bei NIO ist er ohne Punkte geblieben. Aber auch davor fuhr er schon für Venturi. Ist da einmal Siebter, einmal Achter und zweimal Zehnter geworden.
Ja.
Also 24 Punkte bringt er insgesamt mit. Und 24 plus 54 ergibt 78.
Boah. Nee, das hätte ich nie und nimmer rausgefunden. Nee, keine Chance.
Das ist schade. Vielleicht hätte ich plus minus 50 sagen.
Vielleicht, ja, vielleicht schon. Ich möchte mit dir für Quizfrage 2 in Richtung Indien gucken. Wir haben, bevor wir hier überlegt haben, die Sendung zu starten, uns noch ein paar Videos im Internet angeschaut, wie denn dieser Ort ausgesprochen wird, der jetzt eine Absichtserklärung unterzeichnet hat. Ab der nächsten, also übernächsten Saison gewissermaßen, ab Gen 3, einen E-Prix auszutragen. Hyderabad haben wir rausgefunden, heißt die Stadt. Die liegt an einem Fluss. Weißt du noch, wie er hieß?
Das weiß ich leider ziemlich genau. Es ist nämlich der Fluss Musi. M-U-S-I geschrieben.
Ganz richtig. Dafür gibt's einen Punkt.
Ja, Tobi, das ist sehr witzig, weil meine letzte Frage geht nämlich in eine ganz ähnliche Richtung. Ja, mit dem Hyderabad-E-Prix soll nämlich in der kommenden Saison, wie du schon gesagt hast, erstmals ein Formel-E-Rennen in Indien stattfinden. Die Formel-E hat bereits eine Streckenführung präsentiert, 2,37 Kilometer lang und 8 Kurven. Die Strecke liegt an einem Gewässer. Weißt du denn, wie dieses Gewässer heißt, an dem die Strecke liegt?
Nee. Also wenn es jetzt, das wäre natürlich der Oberwitz, wenn es der Musi-Fluss wäre.
Es ist nicht der Musi-Fluss, das kann ich schon sagen.
Okay, gut. Das wäre natürlich so eine schöne Pointe jetzt gewesen. Es ist halt leider auch so, dass ich im Kopf habe, dass Hyderabad nicht an der Küste liegt, sondern Inland. Das heißt, es ist auch nicht der Indische Ozean.
Korrekt.
Aber sonst ist meine geografische Kenntnis von Indien leider überschaubar.
Also, im Jahr 1563.
Du warst dabei.
Ich war dabei. So sieht's aus. Hat der Chefbauleiter in Hyderabad einen künstlichen See angelegt in der Form eines Herzens.
Oh, das ist ja süß.
Und dieser See wurde nach dem Konstrukteur benannt und heißt daher Hussein Sagar See.
Ah, und ja.
An dessen Ufer liegt die Streckenführung, die kürzlich vorgestellt wurde für den Hyderabad E-Prix.
Das ist ja witzig. Ich habe es gerade auf der Karten-App der Suchmaschine meines Vertrauens aufgemacht. Das ist ja tatsächlich ein Herz.
Ja.
Geil!
Das ist kein Witz. Wie gesagt, ich hatte das beim Recherchieren für den Artikel zum Hyderabad-Epri gesehen und dachte mir, da stellst du eine Frage zu.
Und da steht eine Buddha-Statue mittendrin in der Mitte. Genau. Das ist ja heißer Scheiß. Okay, gut. Also, das wäre mir niemals eingefallen. Da war ich hilflos aufgeschmissen. Gut, dann.
Schade.
Letzte Frage, und ich war?
Ja, du darfst nur eine stellen, richtig.
Okay. Es geht in meiner Frage um die Vertragsverlängerung von Sam Bird, die in der letzten Woche angekündigt war. Alle, die die letzten Nachrichtenwoche nicht wirklich verfolgt haben, denken sich jetzt, huch, was denn da passiert? War der nicht schon längst vorgestellt? Ja, ist so. Nur wurde der Vertrag jetzt nochmal verlängert. Das bedeutet, Bird wird ganz sicher die Gen 3-Entwicklung übernehmen für Jaguar. Genauso wie Mitch Evans, der auch schon einen Langzeitvertrag hatte. Beide bleiben also auch längerfristig beim Team. Das wurde für Bird nur letzte Woche vorgestellt. Und zwar im Rahmen von einem Video, in dem er in das Büro von Jaguar-Teamchef James Barclay geht.
Das habe ich gesehen.
Und der ihm erstmal so ein bisschen die Leviten liest und dann sagt, Mensch, bist doch ein guter Knabe. Hast uns doch ein paar Erfolge gebracht. Bleib doch noch ein bisschen. Und in diesem Video wird am Anfang der Name einer englischen Grafschaft eingeblendet. So als Bauchbinde mit Ortsangabe. Was steht denn da drin? Wie ist denn der Name der Grafschaft, in der diese Jaguar-Zentrale ist, mit dem Büro von James Barclay?
Also das weiß ich jetzt an der Stelle nicht. Aber, ganz großes Aber, als eine meiner Kernkompetenzen gilt es, Zusammenhänge rauszufinden. Die man vielleicht das ein oder andere Mal auch schon gemerkt hat. Ich weiß, der Standort vom Jaguar Racing ist in Grove. Und zwar in einem Gebäude, das Williams Advanced Engineering gehört. Die sind seitdem Jaguar in der Formel E ist, technischer Partner von Jaguar. Da gab es ja auch Diskussionen, weil Williams damals zur Gen 1-Ära ja der offizielle Batterielieferant der Formel E war. Und man da befürchtete, dass auf die Art und Weise irgendwelche Informationen über die Batterie illegalerweise im gleichen Gebäude bleiben, zwischen Williams Advanced Engineering und Jaguar ausgetauscht werden. Wie gesagt, der Williams-Sitz ist in Grove und ich kenne jetzt nicht so viele englische Grafschaften, aber ich weiß, dass Grove in der Grafschaft Oxfordshire ist und vermute daher, dass das an der Stelle auch in dem Video als Ortsangabe angegeben war.
Es ist richtig. Es ist komplett richtig. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Also, haushoch geschlagen wurde ich heute. Die letzten zwei Wochen lief es immer noch halbwegs ausgeglichen, aber ich hatte ja mal null Chance heute bei deinen Fragen. Also, Hut ab, du gewinnst und zwar vollkommen zurecht.
Jo, danke.
Ich hoffe, wir sind alle bereit fürs Rennen. Fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben, Tobi? Irgendwie, wo du jetzt sagst, Mensch, das hätten wir doch, also das hätte auf jeden Fall auf der Liste stehen sollen heute, oder haben wir alles abgegrast?
Ich denke, wir haben alles zumindest mal kurz angesprochen, wie es dort das Qualifying-Format ist. Vielleicht noch nicht so umfangreich behandelt worden. Ansonsten denke ich, wir können uns auf das kommende Wochenende freuen, wenn es endlich losgeht mit der Formel-E-Saison. Dann leider nur noch mit 22 Fahrzeugen.
Jetzt musst du für unser Tippspiel aber auch nochmal einen Siegkandidaten hier im Outro benennen. Auf wen tippst du?
Das kann ich dir sagen, wenn das Qualifying gewesen ist.
Das übliche Formel-E-Problem.
Ja, 22 Fahrer sind am Start, von denen können in meinen Augen mindestens 10 gewinnen. Weißt du was, ich glaube, dass Techita, wie ich ja eben lernen durfte, die Schande ausmerzen wird und sich im Qualifying gut präsentieren wird und Antonio Felix da Costa gewinnt den Saisonauftakt.
Aha, das nenne ich doch mal eine steile These, aber keine unrealistische vielleicht. Ich setze, glaube ich, auf, pass auf, ein bisschen ausholen und sag jetzt einfach mal, ohne Garantie, dass ich es später auch im Tippspiel eintrage, weil ich mich dann doch nochmal umentscheide nach dem zweiten freien Training. Robin Freins, zuletzt in New York 2019 gewonnen. Es wird mal wieder Zeit, das ist schon 2022, fährt mit Envision und einem guten Audi-Antrieb, hat Erfahrung, wenn er ein bisschen Glück hat, Robin Freins gewinnt den Diriyah E-Prix.
Oh, ist doch auch mal ein Tipp.
Mal ein bisschen auch.
Mut zur Lücke.
Mut zur Lücke, richtig, du sagst es. So, und wir machen jetzt erstmal Mut zum Outro. Viel Spaß beim Rennwochenende, Tobi.
Ja, dir auch, Tobi.
Bis dann.
Gut, ciao.